So, ja, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer 10. gemeinsamen Episode von Lern OS on Air und Corporate Learning Podcast mit Simon und mir. Und diesmal probieren wir mal aus, ob man den Audiokanal von LinkedIn auch verwenden kann. Wir hatten ja bisher das mit Twitter versucht und wir sind diesmal auch, Simon und ich, direkt über LinkedIn miteinander verbunden. Sonst hatten wir immer noch so eine Kunstschaltung, um die Tonqualität zu verbessern und wir wollen einfach mal sehen, möglicherweise ist die Tonqualität über den LinkedIn-Audiokanal gut genug für einen Podcast und das probieren wir heute mal aus.
Der Tobias hat auch schon einen Daumen hoch, das scheint so zu sein.
Ja, wunderbar. So, und der Podcast erscheint hinterher wieder einerseits auf cogneon.de zum Thema Podcast, da gibt es so einen Reiter, und auf cogneon.de Loa gibt es auch so einen Podcast-Reiter. Und wir zeichnen das natürlich auf, damit es ein Podcast wird. Also alle, die nachher mitreden wollen, denkt dran, es wird dann auch später veröffentlicht. Ja, fangen wir einfach mal mit dir an, Simon. LernOS hat eine neue Startseite.
Ja, es gab ja auf der LernOS Convention im Juli viel Diskussion, wie könnte man den Einstieg gerade für Neulinge irgendwie besser machen, für Noobs. Und waren vorher auch schon viele Ideen gesammelt. Und das haben wir jetzt einfach mal zusammengeschrieben und in so einem ersten Schuss quasi eine Verbesserung gemacht. Die Startseite, könnte man sagen, LernOS.org war vorher so ein bisschen verkopft mit OECD Learning Compass und der ganzen Herleitung und dass LernOS Esperanto ist, ne, wo viele gesagt haben, wenn jemand einfach nur auf der Suche ist nach Lerngruppen, nach Leitfäden und so weiter, dann ist das vielleicht viel Barriere und schreckt ab. Deswegen hat man da auf den Simon Sinek dann zurückgegriffen. Das heißt, die Startseite ist jetzt strukturiert nach Why, What und How. Also, warum braucht sowas überhaupt wie selbstgesteuertes Lernen mit ein paar Zeilen erklärt? Dann, was ist LernOS? Was steckt so dahinter? Auch da haben wir versucht, so ein bisschen das Fachchinesisch und die Fremdworte rauszunehmen. Da kann man sich ja auch noch verbessern, das noch einfacher darstellen. Und dann das How natürlich, wie lege ich los? Wie starte ich? Wie kann ich eine erste Lerngruppe, ersten Circle gründen mit den Links zu dem Peer Finder und solchen Dingen? Und oben, ich hatte letztes Jahr mal so eine Einführung zu LernOS gegeben. Bisher war ja da nur so eine Grafik verlinkt oben, dieser OECD Learning Kompass. Da habe ich jetzt einfach die Videoaufzeichnung mal genommen. LernOS eine Einführung. Das heißt, da oben ist auch jetzt so ein Video drin. Das ist noch nicht so schön und kurz und knapp. Ich glaube, es ist eine gute Viertelstunde lang. Da sind wir jetzt am Überlegen, mal so ein kurzes, knackiges Video zu machen. Vielleicht im Stil, hatte ich dich ja schon mal gefragt, von unserem CLC, was ist ein Barcamp? Video, dass man da so ein 2 Minuten oder 2,5 Minuten hat. Ne? Genau, und bei den Seiten haben wir ein bisschen aufgeräumt, also was kann ich, Ressourcen heißt das, glaube ich, ne? Diese Liste, was ist so alles veröffentlicht, in welchen Podcasts wurde drüber erzählt, welche Vorträge gab es. Ne, da gibt es so eine chronologisch sortierte Seite, die war 1,5 Jahre alt, also da hat viel gefehlt, das jetzt ergänzt. Und was vielleicht interessant ist, wo wir jetzt auch auf der Suche dann nach Feedback sind. Viele von den Leitfäden hatten so innen drin nochmal so eine Beschreibung, wie funktioniert eigentlich so dieses Lernen im Circle, was mache ich in welcher Woche, was macht man in der Woche 0, wo man eigentlich so erstmal plant, was zu tun ist. Und das macht keinen Sinn, dass man das sozusagen in jedem Leitfaden extra hat. Das heißt, es gibt jetzt so eine eigene Seite Lernen in Gruppen, ja, wo die Idee ist, dass wir aus den einzelnen Leitfäden dann einfach dahin verlinken. Dass man sagt, wenn du noch nie in so einer Lerngruppe gemeinsam gelernt hast, dann spring erstmal auf diese Seite und hier findest du Anleitungen und Tipps und Tricks und Do's und Don'ts und wie richte ich mir einen Chat ein als Gruppe und soll ich den Peer Finder verwenden und all sowas, ne, dass das an einer zentralen Stelle steht. Ne, das haben wir umgebaut und da wird es jetzt beim Knowledge Camp, das ist am 13. 14. Oktober in Berlin, machen wir auch wieder eine LernOS Assembly in Hybrid. Hauptsächlich hybrid virtuell und da ist so die Idee, bis dahin Feedback zu sammeln, was man eben jetzt noch verbessern kann. Auf der einen Seite an der Startseite, auf der anderen Seite dann aber eben auch an dieser Lernen in Gruppenseite. Und das werden wir versuchen dann einzubauen, um dann so eine Version 2.1 der Startseite hinzubekommen. Also falls du.
Du hast vorhin gesagt, dass so ihr auch die Texte so verständlicher macht, einfacher macht. Ich habe schon ein paar Mal beobachtet, dass du dich mit dem Thema einfache Sprache beschäftigst. Und ich finde es ganz faszinierend, weil das ja auch so ein Einschlusskriterium ist für ganz andere Zielgruppen, ne? Irgendwie, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was das so bei dir ausgelöst hat, die Beschäftigung mit dieser einfachen Sprache?
Ja, also ich bin das erste Mal so richtig intensiv darauf gestoßen, in dem Audi-Intranet-Projekt, das war 2012 bis 2014, da war ein Treiber Barrierefreiheit des Intranets. Also wurde wirklich mit dem alten Intranet wurden so Barrierefreiheitstests gemacht. Gibt es diesen Bit-V-Big-Test, da kann man so maximal 100 Punkte bekommen und da hat man irgendwie, weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, irgendwie 9 oder 10 Systeme intern getestet. Und das Beste war knapp über 50 Punkte, also sehr schlecht, könnte man sagen. Und ich hatte bis dahin eigentlich Barrierefreiheit immer abgespeichert unter, das ist so für Leute mit irgendwelchen Einschränkungen, ne? Jemand, der nicht gut sehen kann, Tunnelblick, Rot-Grün-Blindheit, vielleicht sogar blind ist, ne? Und was mir dabei bewusst geworden ist, ist, dass zu Barrierefreiheit auch sowas gehört wie, wenn du in einem Intranet irgendwie eine Seite hast von Juristen oder eine Seite von Ingenieuren, kann denn ein Betriebswirt oder ein Soziologe die lesen, ne? Also sprich, sind Fachbegriffe verwendet, sind Abkürzungen erklärt, werden die Fachbegriffe erklärt. Und das hat mir so ein bisschen breitere Sicht auf das Thema Barrierefreiheit gegeben. Und wenn man mit dem Blick auf die eigenen Inhalte schaut, und wir, die ja hauptsächlich in Konzernen jetzt in Projekten unterwegs sind, vorzugsweise auch internationale, wo du ganz viel Denglisch hast, ne, dann merkst du irgendwie, wenn du so einen Lern-OS-Leitfaden geschrieben hast und gibst dem jemand von der Volkshochschule und der macht dann da einen Kurs oder eine Session dazu und hat dann einen Metzgermeister sitzen, dass der erstmal große Fragezeichen hat, weil er vielleicht mit diesen ganzen Begriffen und teilweise auch Buzzwords überhaupt nichts anzufangen weiß. Und seitdem versuchen wir das, da ist noch viel Luft nach oben, irgendwie immer mit reinzudenken und zu sagen, nutze ich denn da jetzt ein Wort, was es vielleicht gar nicht braucht? Also zum Beispiel Community of Practice, da stand dann irgendwie im Leitfaden mal COP, das kennt man vielleicht überhaupt nicht, ne? Dann wäre das Erste, das überhaupt erstmal aufzulösen und zu sagen, okay, COP bedeutet Community of Practice, ne? Dann, wenn das kein Wort aus dem allgemeinen Sprachwortschatz ist, da muss man jetzt vielleicht nicht Bild-Zeitungswortschatz nehmen, aber so ganz normale Tageszeitungswortschatz, dann muss man das eben auch erklären, was bedeutet das. Und man könnte im nächsten Schritt auch drüber nachdenken, muss ich denn Community of Practice sagen oder kann ich nicht vielleicht auch Praxisgemeinschaft oder Lerngemeinschaft sagen, sodass man sich anhand des Worts das leichter erschließen kann. Und du jetzt vielleicht darauf abzielst, weil du gesagt hast, leichte Sprache, es gibt quasi nochmal so eine vereinfachtere Form, also wenn Leute tatsächlich auch kognitiv eingeschränkt sind, Sachen nicht verstehen, ne, dann versucht man sozusagen mit extrem kurzen Sätzen und ganz einfachen Satzbau Dinge zu erklären. Das ist vielleicht so ein bisschen wie dieses, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, explain me like when I'm 5 oder so. Also wie würde ich es einem 5-Jährigen erklären? Wenn man solche Webseiten liest, dann hat man oft das Gefühl, dass das fühlt sich sehr eigenartig an. Also so diese ganz leichte Sprache ist, glaube ich, für jemand, der das nicht braucht, der ein bisschen schwierigere Sprache, Tageszeitung versteht, fühlt sich das so ein bisschen, fällt kein gutes Wort dafür ein. Aber also in die Richtung gehen wir im Moment noch nicht, tatsächlich die Leitfäden auch in leichter oder einfacher Sprache zu machen.
Ja, mir fiel gerade eben auf bei deiner Beschreibung Dinge, die in Fremdwörtern ausgedrückt werden, auch verständlich für die Fremdwörter nicht kennen, auszudrücken. Das hat auch einen Riesenvorteil für automatische Übersetzungen. Ich habe mich damit ja ein bisschen beschäftigt und immer wenn man das macht, muss man vorher die Sprache einstellen und wenn dann irgendwie ein Fremdwort da drin vorkommt, kann das Programm damit überhaupt nichts anfangen und insofern steigert man damit die Übersetzungsqualität und ich glaube, wir sollten auch darauf ja immer achten, weil es immer selbstverständlicher wird für Leute, die der Sprache nicht mächtig sind im Internet, dann praktisch die Übersetzung einfach mal einzuschalten und dann kommt was Vernünftiges bei raus. Genau. Ne?
Was natürlich, ich glaube, viele machen das auch bewusst, ne? Man versucht irgendwie so Buzzwords zu verwenden, um irgendwas neu und innovativ erscheinen zu lassen zumindest. Ne? Ich denke da im Moment zum Beispiel an die ganze Diskussion rund um hybride Arbeit oder hybrides Lernen. Ne, die wenigsten schreiben dazu, was sie mit Hybrid eigentlich meinen. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer nachfragt und so, ne, dann stellt man fest, dass das ganz ähnliche Dinge sind, die man vielleicht vor einer Weile schon als Blended Learning bezeichnet hat. Und auch bei Blended Learning, ne, ist das so im Nebel gelassen worden, was das ist. Ne? Und ich glaube, das ist ganz gut auf der einen Seite, wie du sagst, in Richtung praktische Anwendung. Ich kann es gut lesen, ich kann es gut übersetzen. Aber eben auch drüber nachzudenken, nutze ich das jetzt so als ein Marketing-Buzzword oder versuche ich jemand was zu erklären? Wenn ich jemand was erklären will, macht Sinn, die Sachen auch möglichst einfach darzustellen und zu beschreiben.
Mhm. Jemand was zu erklären, ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Simon, du hast dich mit einem Podcast von Jöran beschäftigt zur digitalen Transformation.
Genau, ich bin drüber gestolpert. Also Jöran hatte mich eingeladen beim nächsten OER-Camp, was im Oktober stattfindet. Da wird so eine Live-Podcast-Bühne geben an einem Tag, die mit zu betreuen. Und in dem Zuge hatte ich mich da so ein bisschen mit seinen neueren Dingen beschäftigt und habe gesehen, dass er im Kontext vom Forum Bildung Digitalisierung einen Podcast gestartet hat. Ganz, ganz neu. Gibt es erst die Nullnummer und eine Episode. Der heißt Auftrag Aufbruch. Und da geht es quasi um die digitale Transformation des Schulsystems. Und die erste Episode, und deswegen hatte ich das Thema eigentlich gedacht, als Übergang tatsächlich auch zum nächsten Thema, Corporate Learning Community Vision, war mit der Professor Birgit Eichelmann, kannte ich vorher nicht, forscht wohl zum Thema moderne zeitgemäße Bildung in Schulen, Lehrerausbildung, ne, und hat einen sehr breiten Begriff, breites Verständnis von Digitalisierung, also sagt, diese Transformation darunter versteht sie, dass eben nicht nur jetzt über ein iPad in der Schule nachgedacht wird oder über ein digitales Bildungsmaterial, sondern eben über alle Orte, wo die Digitalisierung, die Digitalität Einfluss hat in der Schule. Und das fand ich eigentlich sehr gut, wie sie das darstellt. Und Jöran hat sie dann so ein bisschen versucht festzunageln, was denn so ein Ziel sein könnte, ne? Also Transformation, was könnte da ein Endzustand sein oder ein wünschenswertes Ziel. Und da hat sie sinngemäß gesagt, naja, sie würde vielleicht lieber von einer Vision sprechen als von einem Ziel, weil sie sagt, zum Beginn in so einer Schule geht es auch erstmal drum, dieses Verständnis, was verstehen wir eigentlich unter Lernen, zu verändern, ne, so dieses, sie hat dann von Räumen gesprochen, ne, wo eben dieses typische Muster noch ist, ich habe 30 Schüler, Schülerinnen vor mir sitzen, die Lehrperson steht vorne in einem modernen Setting vielleicht an der Seite und es gibt Gruppenarbeit, aber es ist doch immer dieser Klassenraumkontext, ne, und da eben drüber nachzudenken, wie können virtuelle Räume, virtuelle Formate, ganz andere Räume, ganz andere Settings eben das Lernen verbessern, befördern. Und das hat mich halt sehr stark erinnert an die Diskussion, die wir jetzt auch in der Corporate Learning Community angestoßen haben, eine neue Vision zu machen, ne, wo es ja auch darum geht, diesen Begriff des Lernens will es nicht, oder vielleicht kann man sogar sagen, das ist ja in Unternehmen genau das Gleiche, ne, wo, wenn man Lernen sagt, viele eben dran denken, es gibt ein Schulungszentrum und da gibt's, da heißen die Räume halt nicht Klassenräume, sondern Schulungsräume oder Seminarräume, aber im Kern steht da immer jemand vorne und erklärt PowerPoint und die Leute hören zu, so zumindest das klassische Bild. Ne? Und die Transformation könnte jetzt bedeuten, dass man diesen Begriff Lernen eben auch ganz anders interpretiert und der in der Organisation ganz anders verankert ist. Ne? Und das fand ich spannend. Deswegen dachte ich, gebe mir da mal den Tipp für diesen Auftrag Aufbruch-Podcast mit Jöran. Aber eben wie gesagt, auch der Pass zu dir, Karl-Heinz, so ein bisschen über den Visionsprozess Corporate Learning Community zu erzählen.
Ja, und vor dem Visionsprozess steht eigentlich noch so die Mission, die wir so haben. Und vielleicht so als Hintergrund, wir hatten ja das Projekt Mein Ziel 22 im Frühjahr und ich persönlich habe mir vorgenommen, mich mal mit Storytelling zu beschäftigen. Das war damals so ein bisschen so eine vage Vorstellung, weil irgendwie habe ich schon seit Jahren den Eindruck, das ist ein großes Thema, damit müsste ich mich mal näher beschäftigen. Und dann bin ich da eingestiegen. Übrigens hauptsächlich über Podcasts. Ich habe mir vorgenommen, mal Podcasts zum Lernen zu verwenden und all die zu suchen, die sich mit Storytelling beschäftigen. Und siehe da, ich bin auch fündig geworden. Bei denen, wo ich nicht fündig geworden bin, habe ich selber einen Podcast erstellt mit den jeweiligen Experten, die dazu was sagen können. So, und dabei bin ich auch darauf gekommen, dass im Grunde genommen jede Organisation immer als Basis eine Story hat und diese Basisstory ist eigentlich das Ergebnis von Kommunikation zwischen Menschen, die diese Organisation überhaupt erst ausmacht. Und es wäre klug, diese Story, diese Kerngeschichte des Unternehmens auch nach draußen zu verteilen, denn sonst machen es nur die anderen. Eigentlich das Image einer Organisation hängt immer davon ab, was die Leute sich über diese Organisation erzählen. Also die vielen Geschichten, die die Leute sich erzählen, machen das Image aus. Und man kann ja als Organisation auch selber dazu beitragen, Geschichten zu erzählen oder Geschichten in die Welt zu setzen, um damit vielleicht ein bisschen Einfluss zu nehmen und deutlich zu machen, was man eigentlich will. Und dann habe ich gedacht, das müssten wir doch für die Corporate Learning Community auch schaffen. Und es gibt beim Storytelling eigentlich so eine Grundregel: Jede Geschichte hat einen Anfang und dann redet man immer über eine Veränderung und dann gibt es irgendeinen Endzustand. So, und diese Grundregel kann man auch in einem Satz ausdrücken. Und ich habe das für die Corporate Learning Community mal probiert. Also der Anfangszustand, ich habe für uns mal formuliert, die Corporate Learning Community bietet Menschen Lerngelegenheiten. So, und die Transformation, was soll sich ändern? Die sich und ihre Organisation entwickeln wollen. Und was soll bei rauskommen? Um auch unvorhergesehene Situationen zu bestehen und Chancen zu nutzen. Dieses und Chancen zu nutzen ist eine Ergänzung, die aus der Community kam. Also für mich war, um unvorhergesehene Situationen zu bestehen, eigentlich so ein Ziel. Und die haben dann gesagt, ja, nicht bloß bestehen, aber man könnte ja auch das Positive daran sehen und die Chancen nutzen. So, also insofern diese kleine Ergänzung. So, und das passt meiner Ansicht nach ganz gut auf die Corporate Learning Community, denn alles, was wir tun, soll eine Gelegenheit für Community-Mitglieder sein, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch ein bisschen uns verbessern, indem wir viel mehr Gelegenheiten, selber aktiv zu werden, noch ausschreiben. Also das wird so eins der Themen für die Zukunft, glaube ich, sein. So, und dieser letzte Satz, um unvorhergesehene Situationen zu bestehen, hat ganz viel mit der Kompetenzdefinition zu tun, denn die Definition von Kompetenz ist ja, dass man auch in unvorhergesehenen Situationen richtig selbstgesteuert handeln kann. So, also dieses sich selbst etwas zu erarbeiten, ist damit automatisch mit drin, denn unvorhergesehene Situationen kann man nicht anders vorbereiten, als durch ein intensives Training sich immer wieder selber auf neue Dinge einzustellen. Mhm. Denn wenn plötzlich was anderes passiert, kann man nicht auf ein Seminar warten.
Chancen passt, finde ich, auch gut zu Risiken. Ne? Diese unvorhergesehenen Situationen, dem versucht man oft damit zu begegnen, dass man eben, Unternehmen würde man sagen, so SWOT-Analysen macht, ne? Wo man eben Chancen und Risiken ermittelt und dann überlegt, was kann man mit den Chancen machen, aber auch, wie kann man die Risiken für einen selber vermindern. Ne? Und das kommt man dann in der Story dazu mit einweben, ne? Dass es nicht darum geht, nur zu warten, bis eine unvorhergesehene Situation eintritt, sondern eben auch für sich zu ermitteln. Was sind Risiken für solche unvorhergesehenen Situationen und wie kann ich mich schon sehr frühzeitig darauf einstellen, um nicht davon überrascht zu werden.
Genau. So, und vielleicht guckt ihr nochmal alle so drüber und wenn ihr Ergänzungen habt, es gibt einen Blogpost dazu auf corelearn.de, gebt uns irgendwie Rückmeldungen, sodass wir das demnächst mal dann als unsere Kerngeschichte wirklich veröffentlichen können.
Sehr gut. Und ein Diskussionsort, wo das auch stattfinden kann, vielleicht gleich nächstes Thema, ist das, du hast es genannt, in Anführungszeichen, kleines CLC 22, also richtig großes Corporate Learning Camp gibt es im Herbst ja nicht, aber es gibt einen alternativen Ort.
Ja, genau. Also ein großes Corporate Learning Camp, wie wir es sonst immer gemacht haben, zweimal im Jahr, haben wir uns diesmal gespart. Gespart deshalb, weil es ganz viel Konkurrenzveranstaltungen gibt von Leuten und von Veranstaltern, die aus der Pandemie jetzt gesagt haben, jetzt können wir endlich und damit ballt sich es ein bisschen. Und haben wir gesagt, nee, da werden wir den Aufwand nicht treiben und hängen uns an niemanden ran. Und wir haben mit der L&D Pro vereinbart, dass wir den hinteren Teil der Halle im MVG Museum, das ist das Straßenbahnmuseum da in München, bekommen, um dort ein Barcamp zu machen. Da passen dann so 100 Leute rein. Wir haben jetzt so ungefähr 65 erst. Also ist auch für uns ungewöhnlich, dass da noch Plätze frei sind. Aber die restlichen gut 30 Plätze könnt ihr noch nutzen. Allerdings, wir haben auch wie immer so eine Aufteilung zwischen Anbietern und Leuten, die es in Unternehmen verwenden. Wir wollen ja Corporate Learning immer voranstellen. Und jetzt sind praktisch nur noch Plätze für Leute aus Unternehmen, die es anwenden, die lernen hier dort gestalten, fürs eigene Unternehmen frei. Aber wäre schön, wenn noch ein paar dazukommen, denn wir wollen bei diesem Camp auch dieses Thema Vision. Vision ist noch ein bisschen mehr als die Mission, die ich eben beschrieben habe, und eben diese Kernstory besprechen. Und es wäre ganz schön, wenn da ein paar Leute aus der Community noch dazukommen, um uns da noch ein bisschen zu bestärken, ob wir in die richtige Richtung laufen.
Genau, in Richtung einfache Sprache. Wer L&D Pro nicht kennt, das ist eine Learning und Development Messe, die in München stattfindet. L&D-Pro.de ist die Website, falls sich da jemand informieren will.
Ja, wunderbar. So, dann, ja, vielleicht da wir gleich bei den Corporate Learning Camps sind, es wird wieder ein großes Corporate Learning Camp 2023 im Frühjahr geben. Das wird in Hamburg stattfinden. Unsere Partner in Hamburg sind ja sehr nette Partner und haben uns wieder eingeladen und haben gesagt, okay, werden wir machen. Und für das zweite im nächsten Jahr, da sind wir so ein bisschen zurückhaltend. Also das hat damit zu tun, dass wir in der Zwischenzeit ja jetzt schon 17 Corporate Learning Camps veranstaltet haben. Und alles, was wir veranstalten, ist ja immer so, dass wir sagen, da sollten dann Leute sagen, oh prima, hab ganz viel gelernt, warum nehme ich das nicht in mein Unternehmen mit? Und es wird irgendwie Zeit, dass wir uns ein neues Format mal zusätzlich einfallen lassen. Also ein bewährtes im Jahr und ein großes neues. Was es sein wird, wissen wir noch nicht ganz genau. Da wird das neue Kernteam, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, sich mit beschäftigen, jetzt Ende dieses Monats. Und müssen wir mal sehen, wie wir dann zu ganz anderen Formaten noch kommen. Aber seid gespannt, es wird im Herbst wieder ein großes Event geben. Allerdings sehr wahrscheinlich nicht als Barcamp.
Schau mal ein kleines Thema rein, noch, die, auch wenn es eine Position weiter hinten steht auf unserem Pad, wer im Moment relativ viel auftaucht in den sozialen Medien, ist die DATEV, die ja relativ viel macht im Bereich Lernen. DATEV lernt als Hashtag, wer auf der LOSCON war, hat es vielleicht mitgekriegt. Gibt es auch so ein Format Future Works, also wo es um die Zukunft des Lernens und Arbeitens in der Organisation geht. Das ist so eine Koalition des Lernens, die sich eben überlegt, was braucht es noch, welche Formate gibt es da. Und wenn man sich von außen beschäftigt oder anfängt zu beschäftigen mit der DATEV, dann trifft man erst mal auf einen total bunten Zoo von Formaten, aber auch Rollen, ne? So Lernbegleiter, der Lati, der Alper, Aslan tauchen da vielleicht auf. Das Digicamp, zu dem offen eingeladen wird, das Co-Creation Camp. Jetzt ein bisschen neuere Formate, die das, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, als ein Beispiel. Ne? Und der Christian Kaiser, der da eine der zentralen Personen in der Koalition ist, der hat angefangen, auch hier auf LinkedIn, da kann man, wenn man im Creator-Modus ist, einen sogenannten Newsletter, einen persönlichen Newsletter starten. Und er hat sich vorgenommen, sozusagen jede Woche einmal zu berichten aus diesem ganzen Universum. Und wen das interessiert, dem empfehle ich, den Newsletter mal zu abonnieren. Das ist ein schöner Wochenend-Read, ja, wo man so 10 Minuten mal drüber lesen kann über die Sachen und da ist man ganz gut informiert und kann da in dieses Universum DATEV als lernende Organisation eintauchen.
Mhm. Ja, DATEV ist wirklich eine aus meiner Sicht vorbildliche lernende Organisation. Also die probieren sehr viel aus und es geht sehr viel auch von Mitarbeitern aus. Also es sind nicht alles Dinge, die irgendwie zentral verordnet werden oder angeregt werden, sondern da sagen Mitarbeiter in der Zwischenzeit, hey, wäre doch schön, wenn wir uns da mal zusammentun und da eine Community bilden oder Community of Practice bilden. Ja, vielleicht gleich an der Stelle kleine Ergänzung. Gestern lief hier in Nürnberg ein Unternehmerfrühstück, was die Stadt veranstaltet. Und da war Christian Kaiser auch. Und es ging um das Thema Zukunfts ja, Megatrends. Und ein so ein Megatrend war halt Wissensgesellschaft oder Wissen in der Gesellschaft wird immer wichtiger. Und da war Christian Kaiser und hat etliches von der DATEV da erzählen können. Und so ganz am Rande, ich fand es sehr interessant, dass die Stadt Nürnberg in der Zwischenzeit so eine Art Lernveranstaltung macht. Also Unternehmer aus der Metropolregion einlädt und damit denen Lerngelegenheiten mit und voneinander zu lernen gibt. Also gibt es immer einen kurzen Impuls und der Hauptteil ist aber der Austausch untereinander. Und da kommen, also gestern waren es so 60 Leute etwa, die morgens für anderthalb Stunden einfach zusammenkommen. Diesmal mal wieder in Präsenz, aber hauptsächlich machen sie es in der Zwischenzeit online. Und das finde ich auch eigentlich eine gute Lösung, dass mal so eine Behörde sagt, komm, wir führen die Leute zusammen, was wir sonst in Unternehmen machen. Also das war gestern ganz interessant. Ich
würde ja sagen, der Impuls ging ja ursprünglich mal vom Innovationsbeirat aus, ne? Und die Stadt ist dann damit reingesprungen. Ich finde es ein schönes Beispiel, dass so ein Format auch die zwei Jahre Pandemie überleben kann. Ne? Weil wenn du dich erinnerst, die ersten zwei Veranstaltungen, glaube ich, die waren ja im Pellerhaus in Präsenz am Marktplatz in Nürnberg. Ne, und dann ist quasi umgestellt worden. Die ersten zwei Veranstaltungen waren ja auch mit richtig Barcamp. Ich glaube, drei Sessions parallel und zwei Runden oder so hintereinander. Das wurde dann in der virtuellen Zeit ein bisschen eingedampft. Und das finde ich eigentlich schön, dass auch solche Formate dann nicht einschlafen über die virtuelle Phase hinweg, sondern jetzt eben in Präsenz weitergehen. Aber ich glaube nicht in Hybrid. Ne? Es gab keine Möglichkeit gestern, sich virtuell mit einzubringen.
Genau, es ist entweder online oder Präsenz. Aber immerhin, das ist für so eine Stadt, glaube ich, schon mal ein Riesenschritt, dass sie da wirklich hinterstehen und es machen. Und der Wirtschaftsreferent war auch da, hat auch begrüßt, hat mitgeredet und so. Übrigens, es ist das ganz selbstverständliche Du dort eingeführt. Das ist ja auch für eine Behörde was Ungewöhnliches, ne? Aber damit kriegt man eine andere Kommunikationskultur hin. Also insofern, Hochachtung, das läuft wirklich gut.
Ja, das ist vielleicht der Wirtschaftsreferent, ne, der Michael Fraß, der ist natürlich sehr progressiv unterwegs. So, da haben wir einen guten
Sehr schön. Ja, wir hatten in der Corporate Learning Community auch so ein Meetup, das lief gestern. Und es ging um adaptives Lernen, war übrigens auch gut besucht, das lief nur online, das läuft ja regelmäßig einmal im Monat, normalerweise moderiert das der Volkmar Langer und irgendwie hat er gestern gesagt, er hat einen Termin versäumt da und kann nicht pünktlich da sein und dann hat er mich gebeten, das mal gestern zu moderieren. Mhm. Ja, war auch ganz gut und bei der Diskussion gestern zu adaptiven Lernen, also adaptives Lernen heißt so etwa auf die Bedürfnisse der Lernenden etwas zuschneiden, so dass die je nach ihren Vorkenntnissen später einsteigen können und je nach ihren Zielen auch früher aufhören können. Ne? Mhm. Wenn sie sagen, das kann ich schon und so, dass man sich genau die Dinge raussucht, die man noch braucht. Aber in der Diskussion von den Learning Professionals dort war, ja, am Ende müssen aber alle das Gleiche können. Und man muss testen, ob sie dann genauso weit gekommen sind. Und wenn sie dann, und nur wenn sie 100% erreicht haben, dann ist man eigentlich zufrieden. Und da regte sich in mir so ein bisschen Widerstand. Das heißt, ich vergleiche es mal mit einer Veranstaltung, wenn wir eine Konferenz machen und alle abends nach Hause gehen und alle Fragen, die sie im Kopf hatten, sind geklärt. Dann geht man nach Hause und legt alles ad acta, was da jetzt gewesen ist und kann sich wieder dem normalen Tagesgeschäft zuwenden. Mhm. Aber so funktioniert Lernen nicht. Also eigentlich müssten bei jeder Lernveranstaltung am Ende eine ganze Reihe von Fragen offen sein, damit die Leute nachdenklich mit Fragen nach Hause gehen und sich weiter damit beschäftigen. Das ist ja wie im Sport, wenn man sich überlegt, so ein Trainer, der macht mit einem eine Übung mal so richtig durch und dann sagt man, prima, jetzt kann ich's. Das würde man ja auch nie sagen, sondern jetzt ist ja klar, das war der Anfang und jetzt beginnt halt das mühselige Trainieren.
Ja. Ne, also ich würde es vielleicht nicht so schwarz-weiß sehen, so funktioniert Lernen oder funktioniert es nicht. Das ist halt gedanklich ein Ansatz des formalen Lernens. Ne? Formal, wenn ich sage, ich muss einen Nachweis erbringen, dass ich irgendwas dann kann. Das ist halt was anderes als jeder hat irgendwie ein individuelles Ziel, warum er auf eine Veranstaltung geht oder was liest und entscheidet selber, wann das erfüllt ist. Ne? Im Sport hat man das ja auch. Wenn ich in Karate irgendwie den schwarzen Gurt haben will, muss ich irgendwann mal nachweisen, dass ich auf dem Niveau kämpfen kann. Wenn ich das nicht kann, kriege ich halt den schwarzen Gurt nicht. Ne? Und ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Für beides gibt es gute Gründe und Einsatzszenarien.
Ja, und ich denke, wir sollten noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, dass wir mit unseren formalen Angeboten auch ganz selbstverständlich das informelle Weiterlernen anstoßen. Mhm. Also wenn wir immer alles bis zum Ende klären, ist das informelle Lernen hinterher gar nicht mehr selbstverständlich. Ja. Es müsste selbstverständlich sein, dass wir sagen, wir vermitteln nur 60% oder so, also nur mal als Zahl hier genannt, um halt den immer schwierigen Anfang zu erleichtern und den Rest schafft er ganz alleine. Da sucht euch ein paar, mit denen er darüber redet oder steigt mal ins Internet ein oder sucht euch irgendwas zusammen. Wir können euch auch ein paar Empfehlungen geben oder so, aber wir begleiten euch ganz bewusst nicht bis zum Ende. Das wäre vielleicht so ein guter Weg, um mehr dieses Informelle selbstverständlich zu machen.
Gibt es im LernOS-Universum so ein paar Ecken, wo das aus der Not geboren passiert ist? Also da gibt es Organisationen, wo Schulungen, also die Dauer von Schulungen unter Druck gekommen ist. Da gibt es Schulungen, die haben früher mal 3 Tage gedauert und die wurden dann im Laufe der Zeit eingedampft. Jetzt dauern die nur noch 1 Tag. Und die Leute, die veranstalten, sagen natürlich, in dem 1 Tag kriegen wir nicht das vermittelt, was wir früher in 3 Tagen gemacht haben. Ne? Und da ist dann der Ansatz zu sagen, okay, was sind denn die Impulse, die Gedanken, die wir auf jeden Fall in dem einen Tag vermitteln wollen. Und dann steckt man die Leute im Anschluss sozusagen an den einen Tag in so Lernzirkel, wo sie dann selbst organisiert mit einem eigenen Lernpfad weiterlernen. Ne? Also wo das sozusagen bewusst passiert und auch vom Lernsetting-Design genauso angelegt ist, wie du es jetzt geschildert hast.
Mhm. Ja, Simon, und in der Cognion Akademie gibt es eine virtuelle Variante.
Wieder. Genau, also das ist nur so eine letzte Info noch. Danach, falls die Leute, die zuhören, Lust haben, ihr könnt hier, glaube ich, auch irgendwie die Hand heben, wenn ihr Fragen an uns habt oder Feedback geben wollt, eigene Ideen einbringen wollt, also könnt ihr schon mal überlegen. Virtuelle Cognion Akademie, wir hatten ja als die Pandemie losging, war ja ein sehr großes Thema, so generell, ich nenne es mal virtuelle Veranstaltungsorte, ne? Also was macht man mit Meetups, mit Barcamps, mit Konferenzen, reicht da Videokonferenz wie Teams oder Zoom oder braucht man da andere Dinge, wo man schnell gelernt hat, ne? Dass so diese, sagen wir mal so Vorträge, aber auch Barcamp-Sessions, wo man sie jetzt nicht anfassen muss, sehr gut in Videokonferenzen funktionieren. Aber das, was halt nicht so gut funktioniert, ist so dieses ganze Socializing, was die Amis sagen, Hallway-Track, also so in diesem zentralen Ort, wo man sich trifft in der Konferenz, wo es den Kaffee gibt, wo man stehen bleibt, wo man sich Geschichten erzählt. Oder auch abends, die Abendveranstaltung stattfindet. Das ist halt in so einer Videokonferenz nicht so gut aufgehoben. Und da haben dann viele experimentiert, ne? Wir ja auch mit Remo und mit Gather und mit Wonder und wie die Tools alle heißen. Und eines, was finde ich da so ein bisschen raussticht, was mir sehr gut gefällt, ist das Work Adventure. Kommt von einer kleinen Webfirma in Frankreich. Mir gefällt es deswegen gut, weil man das auf der einen Seite, so wie bei Gather, Wonder, Spatial Chat, als Software as a Service bei denen buchen kann, wenn man will. Dann kostet es auch ganz normalen Preise, ne, die so üblich sind, irgendwie paar Dollar pro Person pro Monat. Und man kann es aber eben auch auf einem eigenen Server betreiben. Und das haben wir jetzt gemacht. Also wir haben quasi einen eigenen Work-Adventure-Server, einfach bei Hetzner, so wie man auch sein Blog irgendwie hosten würde. Ne? Das ist eine relativ kleine Kiste, die kostet 4 € im Monat. Und darauf haben wir jetzt eben unter einer Domain einen eigenen Work-Adventure-Server und können da eben unsere Events und Knowledge Jam und solche Dinge eben selber fahren. Und da würde ich dann in den Chat posten den Link. Also wer da Lust hat, quasi ab 9 Uhr mal reinzuschauen. Ich habe da noch 20 Minuten Zeit, würde mich da 20 Minuten aufhalten. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, mal ausprobieren und Fragen dazu stellen. Es wird dann im Rahmen des Knowledge Camps, werden wir da auch die hybride LernOS Assembly drin machen. Na, da poste ich jetzt mal in LinkedIn den Link in den Chat. Ich habe gelernt, in der App sehe ich die Kommentare, in der Webseite sehe ich sie nicht, aber ich vermute, dass ihr den Link dann da auch seht. Kann ja vielleicht mal einer ein Like drauf geben, wenn man den gesehen hat. Genau, dann sind wir, glaube ich, mit unseren Themen durch. Wir haben eine Wortmeldung schon, der Tobias hat die Hand gehoben. Da klicke ich jetzt auch mal hier auf Erlauben. Und dann schauen wir mal, ob der Tobias zu uns auf die Bühne kommen kann.
Ja, das scheint ganz gut zu klappen. Ihr sehr hört gut. mich, oder?
Ja, exzellent. Ja. Grüß dich, guten Morgen.
Wunderbar, fantastisch. Ja, also man muss sich selber dann noch unmuten. Das könnte vielleicht Unerfahrener ein bisschen verwirren.
Und auch unten rechts mit dem Mikrofonsymbol in dem.
Genau, ja. Also wenn ich als ich reingekommen bin, war ich gemutet quasi.
Sehr gut.
Genau, ich wollte was beitragen zum Thema Work Adventure erstmal. Denn durch dich, Simon, bin ich auch auf Work Adventure aufmerksam geworden und habe dann ein ja recht mühsames Abenteuer bei der Siemens AG hinter mich gebracht, das innerhalb von Siemens nutzen zu können.
Oh ja, okay.
Nach vielem Hin und Her, ich denke mal, der eine oder andere Siemensianer wird hier auch zuhören, habe ich tatsächlich dann eine interne Work Adventure Installation gefunden. Okay. Das heißt, so ein paar ITler haben das Ding am Laufen, offiziell auch, also man darf es benutzen. Und falls da irgendjemand gibt, der Interesse hat, einfach mich anschreiben innerhalb von Siemens, dann gebe ich da die entsprechenden Infos weiter. Aber da bin ich auch total begeistert. Man kann auch eigene Karten da nutzen, ne? Wie gehabt. Ich habe dann unser altes Büro in München nachgebaut.
Super, das heißt, dass wir mit dem Tiled-Editor und so richtig die...
Genau, cool. Genau. Hat ein bisschen Nerven gekostet.
Das glaube ich dir sofort, ja.
Aber ich habe es hingekriegt und da treffen wir uns jetzt eben einmal in der Woche für so eine halbe Stunde unter Kollegen ein bisschen schnacken und austauschen zu den Projekten und das klappt richtig gut inzwischen. Zwischendurch gab es ein bisschen Probleme wegen VPN, aber ja, das scheint inzwischen jetzt gelöst zu sein.
Ja. Also das liegt daran, dass Work Adventure quasi die Videokonferenzen, die werden direkt Browser zu Browser gemacht über diese WebRTC-Technologie und sowohl der Verbindungsaufbau, da braucht es dann so Stun- und Turn-Server, aber eben auch dieses Routing der Videoströme funktioniert oft mit VPN nicht oder nicht so gut. Das heißt, wenn dann nachher jemand mal reinschnuppern will und hat Probleme, dann einfach mal VPN oder die Verbindung über die Firmenfirewall abschalten und dann geht's meistens, ja.
Genau, so haben wir es dann auch gemacht, aber inzwischen scheint es auch mitzulaufen. Aber das wäre der erste Fix, wenn was schief geht.
Ja,
ja. Das war das eine und das andere, was ich noch loswerden wollte, ist, ich finde es super, dass es die Lanos-Seite jetzt neu gibt, weil ich fand sie ein bisschen verwirrend davon, muss ich sagen.
Sehr gut, ja. Ich glaube tatsächlich, wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Also sind gerade auch am Überlegen, was so ein guter Ort ist, wo jeder, der irgendwie Ideen, Tipps und Tricks hat, irgendwie die ablegen kann. Ne, weil wir haben das mittlerweile auch von der Erstellung auf die Produktionskette einfach der Leitfäden umgestellt. Also die erzeugen wir so wie die Leitfäden auch. Es gibt auch eine PDF-Version der Website. Aber das heißt, man kann die sehr leicht ändern und da kann man jetzt auch viel experimentieren, Prototypen bauen, bis das dann eben mal so richtig cool wird.
Ja, und da wäre auch noch eine Frage. Also ich sehe da jetzt tatsächlich 11 Lanos-Guides. Die sind alle schon getestet und ready for use.
Absolut, genau. Also die Grundidee ist ja zu sagen, wenn jetzt so Teams anfangen, Leitfäden zu machen, haben die immer so eine 0.x-Version, ne? Also wenn ich irgendwie meine ersten Gedanken mal ins Template kippe, ist das in der Regel eine Version 0.1 und dann feilt man da dran, dann wird's halt 0.2, 0.3 und so weiter. Und eigentlich ist die Vorgabe zu sagen, eine 1.0 und damit auch das Listing auf der Webseite ist erst dann, wenn das mit mindestens 5 Circles getestet, Feedback gegeben und eingearbeitet ist. Ja, dafür machen wir diese Learning Circle Experiences auch, ne, wo man sagt, da lädt man mal viele Circle ein, da durchzulaufen. Ne, das, ja, ich will jetzt nicht von Qualitätssicherung sprechen, wie das vielleicht so ein Schulbuchverlag hat, aber dass zumindest die Sachen mal auf Plausibilität getestet sind und so die gröbsten Schnitzer irgendwie draußen sind. Ja.
Ja, das ist sehr cool, weil mir war wirklich nicht bewusst, wie viel es inzwischen schon gibt und da hat man wieder viel zu circlen, um Himmels Willen, was das in der Zeit kostet.
Oh, schlimm, muss so viel lernen.
Genau, schrecklich, schrecklich.
Ja, ja, da hatte ich auch, weil du gerade da bist, überlegt, du hast ja mit dem Moritz jetzt auch einen Podcast gestartet. Habe ich neulich weiß gar nicht, ob das die erste Episode war. Es ging um sichere Passwörter, Passwortmanager und
genau,
so.
Genau, das war die erste,
ja. Und ihr habt ja auch... weiß gar nicht, hat er euch auch im Lanos-Kontext irgendwo kennengelernt, glaube ich, oder?
Ja.
Oder GDD-Kontext?
Ja, beim Lanos-Barcamp damals in München, glaube ich.
Ja, nee, München, warte mal. Das war das einzige in Präsenz.
Virtuell irgendwie. Es war eine virtuelle Fassung.
Okay. Ja, dann war es in Remo wahrscheinlich 2020.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Nee, cool. Also wollte ich euch nochmal anfunken und eventuell auch mal einen Podcast mit euch zu eurer Lernreise machen, weil das finde ich eigentlich ziemlich spannend und beeindruckt, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt.
Ja, also das ist ja total schräg, muss ich sagen. Eigentlich, wir haben uns wirklich einfach nur, ich hatte einen Vortrag von ihm angehört und habe so gedacht, sein Thema ist ja so Learning Nuggets, ne, so kleine Lerneinheiten. Das ist kein Thema von Moritz. Und dann dachte ich, ja, cool, ich suche ja immer Sprecher für meine Pecha-Kucha-Events, ne? Und habe ihn gefragt und er ist einer von den wenigen, die dann gesagt haben, ja klar, kein Thema, mache ich sofort.
Ja.
Und daraus hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren eine wirklich intensive Freundschaft entwickelt. Also ich würde ihn wirklich zu einem meiner besten Freunde zählen, obwohl wir uns jetzt erst im August das erste Mal überhaupt real getroffen haben, ne?
Ah, cool ist
das. Wegen diesem ganzen Corona-Zeug.
Ja.
Und ja, hat auch funktioniert. Da war ich natürlich auch ein bisschen nervös, ne? Wenn dich die ganze Zeit virtuell kennst, kommst du dann auch klar, wenn du dich vor Ort siehst, und auch das hat echt gut funktioniert. Also
ja, beschäftige mich ja gerade viel mit Metaverse. Ich weiß nicht, ob du den Film oder Buch Ready Player One, das ist so ein zentrales Buch.
Ich habe den Film gesehen, ist aber schon eine Weile her, als er halt rauskam damals.
Ja, und das ist halt so die Haupt-Side-Story, quasi die Liebesgeschichte von dem einen, der sozusagen die wahrscheinlich ein Mädel im Metaverse kennenlernt und die eben auch zu seinen besten Freunden zählt. Und dann geht's eben genau um diese erste Begegnung und diesem, kann man virtuell jemand so kennenlernen, dass es dann auch in Präsenz quasi eine richtige Freundschaft ist. Und vielleicht gespoilert, da funktioniert es auch, bei euch hat es auch funktioniert. Sehr cool.
Ja, wobei ich natürlich schon dazu sagen muss, ich bin glücklich verheiratet und habe 2 Kinder.
Ja, ne? Ja, nee, das war jetzt nicht in
direkter Kindesbeziehung im Spiel.
Genau, vielleicht noch in Richtung Work Adventure, falls da jemand gucken will. Wir haben im Chaos Computer Club gab es letztes Jahr die Konferenz. Das war, glaube ich, sogar das größte Work Adventure Event, was es gab, mit irgendwie knapp 10.000 Leuten. Und das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Also da gibt es auch eine Work-Adventure-Instanz. Gibt es auch was in Richtung Hybrid? Also gibt es ein eigenes Team, was sich gerade überlegt, wie man Räume vor Ort mit virtuellen Räumen koppeln kann. Da kann, wenn es interessiert, schreibt mich gerne an, kann ich ein paar Links bereitstellen. Und ich erwähne es deswegen, weil in dem Kontext ist eine Community Edition entstanden von Work-Adventure. XCE heißt die, Work-Adventure XCE. Gibt es auf GitHub und die ist deswegen erwähnenswert, weil die halt gerade für Einsteiger, Einsteigerinnen sehr leicht installierbar ist. Also die ist dafür gedacht, dass man sich bei Hetzner einen Server klickt und da quasi diese Version draufschmeißt und die Single Domain in einem Docker-Container hochfährt und man installiert die und klickt und sie läuft. Ne, während wenn man das Work Adventure sozusagen aus dem offiziellen GitHub Repository von TCM zum Laufen kriegen will, da muss man schon so ein bisschen erfahren sein und sich mit Reverse Proxies und so weiter auskennen, während diese XCE Version tatsächlich sehr, sehr leicht ist. Also da würde ich in die Shownotes vielleicht den Link noch packen, falls da jemand mal Lust hat zu experimentieren.
Absolut, sehr cool. Also es aktualisiert die sich selber?
Ja, der die betreut, der tut sie sozusagen nicht kontinuierlich auch dem Upstream, also dem TCM-Repo nachführen. Also ich glaube, da ist jetzt eine Version zurück. Aber es kommen jetzt ein paar coole neue Features und er hat so angedeutet, dass er jetzt demnächst, also auf eine der nächsten Versionen dann wieder aktualisieren will. Das ist dann letztendlich einfach ein Git-Pull oder ein Git-Fetch, wo man sich dann quasi das Repository neu zieht, vorher den Docker-Container runterfährt, wieder hochfährt und dann die neue Version hat. Ne, weil das ist eigentlich das Schöne bei Work Adventure, ne, wie du angedeutet hast, die Karten sind da quasi eines, die man als Daten hat und dieser Play-Server ist ja komplett eigenständig. Ne? Man kann seine Karten auch auf anderen Play-Servern spielen und diesen Play-Server, den kann man sehr leicht aktualisieren.
Super. Ich finde, ein Feature, das ich neu gesehen habe, ist irgendwie, dass man die Räume mit einer Tür schließen kann.
Genau.
Total logisch, aber kam bisher noch keiner drauf. Ne?
Falls du Lust hast, ich habe das versucht tatsächlich in Tilt. Ich habe es bisher nicht hingekriegt, weil die Anleitung nicht so ganz selbsterklärend ist, finde ich. Könnte man mal so eine Hack-Session hier in der Akademie machen. Weil das Coole ist, finde ich, dass die Türen so funktionieren können wie in echt. Also du kannst die so einstellen, dass wenn jemand an die Tür drankommt, die einfach aufgeht, ne, so wie Tag der offenen Tür, dann kannst du so einstellen, dass die Tür einen Zahlencode hat, also nur die Leute reinkommen, die den Code kennen, und du kannst sie so einstellen, dass wenn jemand außen an der Tür steht, innen eine Glocke läutet und wenn dann jemand von innen an die Tür geht, die Tür aufgeht. Also es lässt dich jemand rein. Und damit hast du quasi alle Szenarien, die wir hier so bei uns in den Räumlichkeiten haben, auch abgebildet. Ne? Und das habe ich versucht, aber bin bisher noch gescheitert. Aber das ist ein total cooles Feature.
So, ehe das jetzt zur Work Adventure Session wird, schauen wir mal auf die Uhr. Wir sind eigentlich bei unserer Dreiviertelstunde, aber vielleicht gibt's ja sonst noch von anderen eine Frage.
Ich habe schon geguckt, es gab keine Wortmeldungen mehr zumindest, genau.
Ja, ja dann glaube ich, können wir es abschließen, Simon. Genau.
Ich habe den Link in den Chat gepostet, also arkaverse.cognion.de, wer kurz in den Work Adventure reinschauen will. Und dann würde ich sagen, ja, danke dir, Tobias. Danke, Karl-Heinz.
Ja, danke, Simon. Podcast. Und all denen, die zugehört haben.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.